gerade als ich mir unten im Café ein Wasser geholt habe, sagte jemand, ach, wir kennen uns doch gar nicht. Und dann dachte ich mir, ach komm, dann stell dich heute auch nochmal ausnahmsweise nochmal vor. Mein Name ist Patrick Falkenhayn, ich komme aus der EFG Gelsenkirchen, aus der Blumendelle. Ich bin verheiratet mit Melanie seit 21 Jahren. Wir haben ja 3 Kinder. Theologisch habe ich mich weitergebildet in Wiedenest und beruflich, ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht mit vorbelasteten Ohren auf die Predigt hören. Beruflich bin ich beim Finanzamt bei der Betriebsprüfung, aber ich hoffe, ihr vergebt mir das. Ja, noch lacht ihr. Ja, der heutige Predigttext ist durchaus als Hinführung auf das Abendmahl zu verstehen. Wir finden ihn im Kolosserbrief und dort im 3. Kapitel die Verse 1 bis 4 und die Verse 12 bis 15. 3. Kolosser 1 bis 4 und 12 bis 15. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist, nicht dem irdischen hier unten. Ihr seid doch gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, wenn Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Weiter in Vers 12. Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusammenhält und vollendet. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und dafür sollt ihr dankbar sein. Soweit der Predigttext. Der Kolosserbrief, vielleicht ganz kurz ein Abriss, ist ja grob in 2 Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es so um den Kampf gegen die Irrlehrer. Dort richtet sich der Verfasser stark an die Gemeinde und warnt sie vor Irrlehrern, die in der Gemeinde unterwegs sind, auch mit teilweise heftigen Worten. Der zweite Teil ist mehr so eine ethische Unterweisung, so unter der Überschrift Leben in Christus. Also wie lebe ich als Christ? Und die Argumentation folgt so der Logik, in Christus sehen wir, wie Gott ist. Christus als das Bild des unsichtbaren Gottes, in ihm sehen wir, wie Gott ist. Und daraus folgt, wie wir leben sollen und unser Verhalten ausrichten sollen. Der heutige Predigttext ist ziemlich dicht an Informationen, das fiel mir auch erst während der Vorbereitung so richtig auf. Aber wir schauen mal. Zunächst, wir sind als Gläubige mit Christus gestorben und auferstanden. Unsere Blickrichtung gilt der Ewigkeit. Ein wenig klang das gerade schon so bei dem Psalm an, als das ausgelegt wurde. Und was heißt das für uns heute? Unser Blick schweift in die Ewigkeit. Es heißt nichts anderes, dass die Maßstäbe dieser Welt nicht für uns gelten. Und das ist keine Ermahnung im üblichen Sinne, so nach dem Motto, jetzt verhaltet euch aber bitte nicht so, wie die Welt das will. Auch, keine Frage, sondern es ist in erster Linie befreiend. Liebe Geschwister, Geld, Status, Gesundheit, Bildung, irgendwelche Schönheitsideale, beruflicher oder persönlicher Erfolg, all das ist nicht der Maßstab, nach dem wir beurteilt werden von Gott. Und liebe Geschwister, das ist befreiend. Das eröffnet uns die Möglichkeit, authentisch zu leben, echt zu sein. Wir müssen einander und wir müssen Gott erst recht nichts vorspielen im Raum der Gemeinde und darüber hinaus auch nicht. Wir dürfen sein, wie wir sind, fehlerhaft. Wir scheitern und sind trotzdem geliebt. Egal, ob du gutverdienender Manager oder Flüchtling aus Afghanistan bist, vor Gott bist du genau so viel wert wie jeder andere. Die Maßstäbe der Welt gelten für dich nicht. Ob deine Schulkollegen über dich lachen, weil du in der Schule nicht die Leistung bringst, die sie toll fänden, oder weil du anders bist als Christ, das interessiert nicht. Das ist nicht der letzte Maßstab, der für dich, der für mich, der für uns gilt. Und weil das so ist, dürfen wir in einer unendlichen Freiheit leben. Wissen, wir sind geliebt, so wie wir sind. Nun kann man aber ganz schnell auf der einen Seite des Pferdes runterfallen, so nach dem Motto, naja, für mich gilt das alles nicht, diese Maßstäbe dieser Welt, und die Welt ist mir eigentlich auch relativ egal, denn die geht ja sowieso den Bach runter. Das weiß ich ja spätestens, seitdem ich die Offenbarung gelesen habe. Also, ich ziehe mich zurück in mein frommes Leben, lebe nur so in der Gemeinde, und der Rest, naja, der interessiert mich nicht. Damit habe ich als Christ nichts zu tun. Nein, liebe Geschwister, so ist es nicht gemeint. Wir sind nicht von der Welt, okay, aber wir sind immer noch in ihr und wir haben einen Auftrag als Christen, tätige Liebe zu üben, Nächstenliebe zu leben, anderen zu helfen, das zu tun, was Jesus Christus getan hat, für die Schwachen einzutreten und durchaus auch bei Ungerechtigkeiten den Mund aufzumachen. Weiter heißt es in unserem Text, ihr seid doch gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, wenn Christus euer Leben erscheint. Ja, wir sind nicht von der Welt, aber genau das ist auch noch richtig, wir sind immer noch in ihr als Christen. Wir leben noch in dieser Welt mit all ihren Schmerzen und Begrenztheiten. Als Christen erleben wir auch Krankheit. Es geht nicht so an uns vorbei. Als Christen erleben wir genauso Schmerz, Leid, Zweifel. Das ist nichts, was jetzt irgendwie weg wäre. Nein, wir sind noch in dieser Welt. Und das ist kein Zeichen für einen kleinen Glauben oder dass man irgendwie falsch glaubt, sondern es sind die Zeichen, dass wir immer noch hier sind. Christen fallen nicht unbedingt durch ein siegreiches Leben auf, sondern durch ihre Hoffnung, ihre Authentizität und ihre Liebe. Wir sind noch in dieser Welt. Ende letzten Jahres musste ich das schmerzlich selbst erfahren, als ich durch eine innere Blutung, ausgelöst durch eine vererbte Krankheit, fast verblutet wäre an einem Morgen. Im Homeoffice. Ganz großes Kino mit Krankenwagen ins Krankenhaus, 2 Wochen, Not-OP, alles was dazu gehört, Intensivstation, nicht wissen, was los ist. Aber liebe Geschwister, bei all dem Schweren habe ich etwas erlebt, wovon ich vorher eigentlich nur gesprochen habe, weil ich es nicht erlebt habe. Nämlich die Tatsache, dass Christus wirklich trägt, dass er da ist. Und ich wusste, egal wie und ob ich hier jemals rauskomme, meine Familie ist geborgen in ihm und mein Leben schon allemal. Das gab mir Kraft und Hoffnung. Und ich merkte, Glaube ist so viel mehr als Theorie. Glaube ist im Leben, aber Glaube ist auch im Sterben verankert. Am Anfang unseres Lebens wie am Ende. Und das ist ein Vorrecht, was wir haben als Christen. In Vers 12 lesen wir, dass wir als Heilige erwählt sind. Oh Mann, Heiliger, Heilige. Du bist ein Heiliger, du bist eine Heilige. Was? Ich? Moment, das passt ja so gar nicht in mein Selbstbild. Ich soll heilig sein? Ja, Wir sind heilig. Denn wir sind von der Welt getrennt. Wir gehören zu Christus. Durch das, was ein anderer für uns getan hat, und daran erinnern wir uns heute in besonderer Weise beim Abendmahl, sind wir herausgenommen aus den Logiken dieser Welt und hineinversetzt in eine ewige Logik. Noch nicht ganz, aber schon jetzt. Was für das Reich Gottes gilt, dieses seltsame von jetzt schon, aber noch nicht ganz, gilt auch für unser Leben. Wir sind heilig, nicht weil wir einen tollen Lebenswandel führen würden oder weniger Fehler machen als andere oder siegreicher wären als Menschen, die Christus nicht kennen. Wir sind nur aus einem Grund heilig, weil Christus für uns gestorben ist. Fühlst du dich heilig? Ich ganz oft nicht, muss ich zugeben. Und das macht einem manchmal auch Probleme. Schlechtes Gewissen, Gewissensbisse. Und da zweifelt man innerlich. Bin ich überhaupt ein guter Christ? Wie mein Leben so aussieht? Ich sehe doch auch die anderen Sachen, die die anderen nicht sehen. Ich weiß doch, was in meinem Herzen los ist. Und dann soll ich heilig sein? Ich kam da lange nicht drüber weg, bis wir jetzt, Gott sei es gedankt, dass das ging, Urlaub in England machen konnten, in Oxford. Und unsere Kinder interessieren sich auch so ganz für England. Und da ging es um die Frage, so wie der englische Adel so aufgebaut ist. Und da sagte jemand, naja, adelig ist man per Geburt. Wenn man wie ein Sauhund lebt, ändert das nichts daran, dass man adelig ist. Das ist vollkommen uninteressant. Und deinen Adelsstand kann dir auch keiner nehmen. Natürlich könnte man Hochverrat an der Königin begehen, dann wird man geköpft. Also früher, heute nicht mehr. Aber damals wurde man geköpft, aber man war immer noch adelig. Ja, da wurde nicht der Bürger geköpft, da wurde der Earl geköpft, genauso. Aber er blieb der Earl mit all seinen Adelsprivilegien. Adel ist man per Geburt, das kann dir keiner nehmen, im Guten wie im Schlechten. Und da habe ich so ein bisschen verstanden, was mit heilig gemeint ist. Christus hat uns erkauft vom Kreuz. Wir sind heilig, das können wir nicht ändern. Natürlich sollten wir uns kein Beispiel an diesem Adligen, um den es da ging, nehmen und wie Sauhunde leben. Das ist jetzt nicht die Aussage. Aber wir bleiben Heilige für Christus in all unserem Scheitern. Sein Stand, den uns keiner nehmen kann. Ob wir gute Heilige sind, das ist eine andere Frage. Aber wir bleiben heilig, von ihm erwählt und geliebt. Und weil das Leben als Heiliger ja auch etwas damit zu tun hat, wie andere Christus sehen, denn in uns wird Christus ja auch lebendig für andere Menschen, sagt der Verfasser des Kolosserbriefes hier, legt aber auch bitte die entsprechende Kleidung an. Ja, wenn ich auf einem Bankett gehe, wo adlige Leute sitzen, da möchte ich nicht jemanden treffen, der in kurzer offenen Hose da sitzt und ein stinkendes Hemd anhat. Der mag ja immer noch der Graf sein, aber ein relativ stinkender Graf. Nein, man zieht sich entsprechend an und wir durften mal so ein Bankett sehen. Oh, meine Zeit. Und da gibt es ja Regeln, unglaublich, wo der Hut zu sitzen hat und alles. Aber nichts anderes, sagt der Verfasser des Kolossus, legt die entsprechende Kleidung an, denn ihr seid heilig. Wir als Christen sollen uns so verhalten wie Heilige. Darum legt nun die entsprechende Kleidung an, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Aha, das ist unsere Kleidung. Geduld, Güte, Demut. Hört sich jetzt erstmal gut an, ne? Das sind so Worte, die man kennt aus dem Bibellexikon, hat man vielleicht auch in der Sonntagsschule gehört. Aber leider treffen diese Worte ja dann immer wieder auf die Realität. Und die heißt für uns ja oft Gemeinde. Ja, es ist nicht immer einfach miteinander in der Gemeinde. Einige würden sagen, es ist fast nie einfach in der Gemeinde. Okay, je nach Perspektive und Erfahrung. Die Gemeinde, was gibt es da doch für schwierige Menschen? Da ist der eine, der sich so gerne reden hört, der immer einen Satz mehr ans Gebet hängt als unbedingt nötig, der Gott vielleicht noch erklärt, wie er zu handeln hat, damit er es auch bloß nicht vergisst. Dann ist der Nächste, der sich im Gottesdienst nie anständig anzieht. Dann sind da Jugendliche, die immer zu laut sind, Kinder, die schreien. Dann sind da Gemeindeleiter und Älteste, die überhaupt sowieso nicht verstehen, was jetzt überhaupt dran ist für die Gemeinde. Dann sind da Musikteams, die ihre Kreativität ja nur ausleben wollen, aber das ist ja Krach da mit dem Schlagzeug oder so. Ne? Ganz beliebtes Thema, die Musik. War aber immer so in der Kirchengeschichte. Seit der Orgel, Einführung der Orgel, ich glaube im konstantinischen Zeitalter hat man sich geprügelt, ob das denn alles so angemessen wäre, wie es denn da passiert. Ja, also ein Dauerbrenner. Wir sind nicht alleine in der Kirchengeschichte. Aber diese bunte Mischung, die da aufeinander trifft mit unterschiedlichen Bildern, auch wie man Gott anzubeten hat, sitzend, stehend oder mit erhobenen Händen, ob man jetzt bei Corona eine Maske tragen sollte im Gottesdienst oder nicht. Also wir können diese Palette ja beliebig erweitern, wo wir miteinander ganz schön aneinander rasseln können. Und ich glaube, ihr wärt die erste Gemeinde, die nicht verstehen würde, wovon ich spreche. Und bei einer solchen Mischung ist ohne Vergebung das Chaos eigentlich schon vorprogrammiert. Denn wir sind nun mal unterschiedlich. Es geht gar nicht darum, Leute jetzt als schwach im Glauben oder stark im Glauben abzustempeln, als Corona-Leugner. Nee, es geht nicht darum, irgendwelche Schubladen aufzumachen. Denn eins ist klar, so wie wir sind, so wie ihr seid, seid ihr zusammengestellt zur Ehre Gottes. Nicht, weil ihr euch besonders mögt, weil ihr alle gleich wärt, sondern weil Gott euch erwählt hat, in dieser Konstellation sein Reich zu repräsentieren. Und da gehört die Schwierige oder der Schwierige genauso dazu wie der oder die, die mir näher liegen. Das kann ich manchmal nicht glauben, aber ich verrate euch was, das ist so. Das ist so. Vergebung ist ein ganz zentraler Punkt für Gemeinde. Gemeinde kann viel überleben, finanzielle Probleme, alles, was es da gibt, die ganze Palette. Aber was eine Gemeinde häufig tötet, ist Unvergebenheit und unvergebene Schuld untereinander. Denn die wächst. Die hat eine Wurzel der Bitterkeit. Und an einem Gottesdienst wie heute, wo es ums Abendmahl geht, denke ich, lade ich euch ein, vielleicht mal jetzt für ein paar Minuten zur Ruhe zu kommen, in euch zu gehen und mal zu schauen, ob es jemanden gibt in der Gemeinde, in eurem Umfeld, mit dem Vergebung vielleicht mal dran wäre. Vergebung, über Vergebung zu predigen ist kein Problem, aber Vergebung zu leben, das ist schwer. Denn die Vergebung beginnt immer mit einem ersten Schritt und einer muss den tun oder eine muss den tun. Denn sonst passiert nichts. Und deswegen möchte ich euch einladen zu einem Moment der Stille, in dem wir vielleicht vor unserem geistigen Auge in uns gehen und uns fragen, gibt es Menschen in unserer Gemeinde und darüber hinaus, mit denen vielleicht so ein erster Schritt nötig wäre. Ich werde das Ganze mit einem kurzen Gebet abschließen und dann kommt der nächste Teil der Predigt. Jesus Christus, du siehst die Menschen oder den Mensch, der jetzt vor unserem Auge steht. Herr, du kennst die Beziehung zu diesem Menschen. Und du weißt natürlich, was der nächste Schritt ist. Und wir wissen es auch. Aber Herr, genauso bekennen wir, dass es so unendlich schwierig ist, diesen ersten Schritt zu gehen. Und du siehst auch die Verletzungen, die wir in uns haben, wo wir verletzt wurden, die uns vielleicht daran hindern, den ersten Schritt zu tun. Ja, wir möchten dich bitten, dass du uns die Kraft gibst, zu vergeben. Ja, so wie du uns vergeben hast, unsere Schuld. Wir sitzen hier alle als begnadigte Sünder. Keiner von uns hat es verdient. Herr, schenke, dass wir diese Gnade, diese Vergebung auch unserem Nächsten zusprechen können. Ja, und wenn wir heute Abend mal feiern, dann möchten wir das tun mit Herzen, die im Reinen sind, mit sich und mit anderen. Und auch da bekennen wir, das können wir aus uns heraus nicht tun. Aber dein Heiliger Geist hat uns zusammengestellt, als Gemeinde, als Geschwister. Und wir vertrauen darauf, dass du uns verändern kannst, dass du den anderen verändern kannst. Schenke uns den Mut und die Kraft, Vergebung lebendig werden zu lassen, auf das an der Liebe, die wir untereinander haben, die Welt erkennt, dass du der Herr bist. Amen. Der Verfasser des Kolosserbriefes geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er über Unterschiedlichkeit in der Gemeinde spricht. Er spricht, wir sollen ja davon, dass wir einander ertragen sollen. Ertragen geht ja vielleicht noch. Aber er will noch mehr. Wir sollen auch noch dankbar sein. Wir sollen dankbar sein für den anderen, für die Unterschiedlichkeit. Und das kann nur Gott schenken, diese Dankbarkeit. Aber sie ist wichtig, denn eine bunte Gemeinde mit unterschiedlichen Menschen ist ein Ort, wo viele unterschiedliche Menschen sich zu Hause fühlen. Eine Gemeinde, die authentisch ist, auch im Streit, ist ein Ort, wo Menschen Christus erfahren können. Liebe Geschwister, ein jeder von uns ist geliebt, so wie er ist. Und das gilt genauso für den oder die, die neben uns sitzt. Das gilt genau für den oder die, die heute vielleicht nicht hier ist, aus welchem Grund auch immer. Und diese Liebe, die gab es nicht irgendwie billig. Umsonst gab es die, aber nicht billig. Diese Liebe Gottes fand nämlich am Kreuz ihren Höhepunkt. Als Christus für uns gestorben ist, in dem Moment, als wir noch alle Sünder waren, so heißt es in seinem Wort. Wir konnten uns nicht bei ihm entschuldigen. Wir konnten nicht zu ihm hingehen und unsere Sünden bekennen. Wir waren noch gar nicht geboren. Aber trotzdem ist er für uns gestorben, weil er uns liebt. Und das zeigt das Abendmahl. Und deswegen ist das Abendmahl immer der Höhepunkt, wie ich finde, des Gemeindelebens. Christus ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir leben dürfen. Im Abendmahl dürfen wir uns in Christus bergen und ganz konkret schmecken, wie gut unser Herr ist. Und am Tag danach dürfen wir das dem anderen vorleben. Amen.